Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Herrig aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Moser, das Schöne an unseren Folgen ist, dass du ja oft gar nicht weißt, worum es gehen wird. Und du weißt es wahrscheinlich eh, weil du ja wahrscheinlich ab und zu mit deiner Frau redest. Ich habe zufällig deine Frau in Wien getroffen.
Ja, ich weiß, ja, ich rede ab und zu mit meiner Frau. Das sieht das Ehegesetz vor. Und sie hat mir sogar ein Foto geschickt.
Ah ja, deswegen hat sie das Selfie gemacht. Ist naheliegend. Sie hat mir nämlich gesagt, dass du dich nie für die Folgen vorbereitest. Sie hat nämlich gelacht, als ich gesagt habe, dass ich ein bisschen was gelesen habe für diese und jene Folge und gemeint, du machst das immer Freestyle. Und heute ist richtig Freestyle, weil du weißt nicht einmal, worüber ich mit dir reden möchte.
Das stimmt.
Jetzt musst du aber als quasi Präludium, sag mal Präludium.
Ja, das kann man schon so sagen. In der Musik nennt man das so.
Du weißt, wir haben ja ein paar, was Latein angeht, sehr, sehr strenge Hörer.
Ludere heißt ja, glaube ich, spielen und das Präludium müsste dann das Vorspiel sein, aber man möge uns verbessern.
Ah, der Homo Ludens, der verspielte oder spielende Mensch. Ja, aber bevor wir noch weiter über das Eherecht sprechen, noch eine Klarstellung ganz am Anfang, weil wir von einem unserer aufmerksamsten Hörer darauf hingewiesen wurden. Ich habe etwas verwirrend bzw. etwas Verwirrung gestiftet, weil ich gesagt habe, dass vielleicht auch das Ratifizieren von Radix Wurzeln kommt, also dass man einen Vertrag verwurzelt. Das stimmt in dieser Form nicht. Man muss wirklich unterscheiden den radizierten Vertrag, also den Vertrag, der gebietsbezogen ist, von ratifizierten Verträgen, also von solchen Verträgen, die eben entsprechend abgesegnet wurden im Rahmen des jeweiligen verfassungsmäßig vorgesehenen Prozederes, also mit dem sich ein Staat endgültig an einen Vertrag bindet. Das ist ja ein Zwei-Schritte-Prozess. Zuerst unterzeichnet er einen Vertrag, aber mit der Unterzeichnung ist er noch nicht vollumfänglich gebunden, sondern nur daran gebunden, Sinn und Zweck des Vertrags nicht zu torpedieren. Also zum Beispiel ein Staat einen Vertrag unterzeichnet zu Nuklearwaffenabrüstung oder eben, dass er keine Nuklearwaffen sich besorgt, dann soll er nicht zuerst unterschreiben, sich dann noch schnell Nuklearwaffen gönnen und dann ratifizieren. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er den Vertrag ratifiziert, ist der Staat vollumfänglich gebunden und nicht nur unter Anführungsstrichen daran gebunden, Ziel und Zweck nicht zu torpedieren.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt das Ratifizieren jetzt von Ratio, der Vernunft, und nicht von Radix, der Wurzel, oder?
Genau, also der Christian Seidel hat es folgendermaßen formuliert in einem Tweet zum Ratifizieren und zur Radix. Ratifizieren kommt von lateinisch ratus, ist gleich berechnet, bestimmt, feststehend, entschieden, rechtsgültig. Dazu wurde im Mittellatein das Wort ratificare, rechtsgültig machen, als rechtsgültig bestätigen, gebildet. Und ratus ist eigentlich das Partizip zu reri, ist gleich meinen Glauben, und dazu gehört doch, wie du eben sagst, die Ratio, also die Meinung, die Rechnung, Berechnung, Vernunft aus dem einerseits die französische Version Raison, Vernunft, Recht stammen und andererseits die Ration. Und mit der lateinischen Radix hat das gar nichts zu tun. Die hat uns, ich zitiere weiter, nicht nur das Radieschen geliefert, aber in Zwischenstufen wie Niederländisch, Französisch und Italienisch. Die frühen Germanen hatten das Wort schon direkt von den Römern entlehnt, woraus sich mit der Zeit der Rettich entwickelt hat.
Schön.
Sehr schön. Ein bisschen Sprachkunde zum Einstieg. Und bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, das die Hörerinnen und Hörer und du auch noch immer nicht wissen, jetzt musst du aber ganz kurz erläutern, warum du eherechtlich dazu verpflichtet bist, mit deiner Frau zu sprechen.
Ja, weil das Eherecht davon ausgeht, dass man einander zugewandt ist bis zu einem gewissen Grad. Also der eheliche Verkehr ist vorgeschrieben. Man muss sich nicht lieben, aber man muss schon was miteinander zu tun haben. Man muss eine häusliche Gemeinschaft pflegen. Aber ich kann versichern, ich liebe meine Frau, auch wenn das eine Sache ist, die übers Eherecht hinausgeht.
Ja, das Eherecht verlangt ja keine Liebe.
Nein, aber es verlangt Vollzug.
Vollzug, das klingt schon fast schmutzig in Juristen und Juristinnenohren.
Ja, es ist halt so. Wie heißt diese berühmte Scheidungsanwältin, die immer so gloriose Interviews gibt?
Helene Klar.
Ja, sie hat gesagt, die Ehe schließt den gegenseitigen Gebrauch der Geschlechtsorgane ein.
Sie hat auch einmal gesagt, dass der häufigste Scheidungsgrund ihrer Erfahrung nach das zweite Kind ist, weil Männer so viel Liebesentzug nicht mehr verkraften. Also wenn sie nicht mehr sich erlauben können, das Kind im Haushalt oder ein zusätzliches Kind im Haushalt zu sein, das sich verwöhnen lässt oder eben nicht immer alles wegräumt oder auch nicht immer so gut organisiert. Und wenn man an dem Punkt ist, dass ein zweites Kind da ist, man sich das nicht mehr erlauben kann, dass das Männer ihrer Wahrnehmung nach nicht so ganz aushalten.
Ja, das kann schon sein. Ich hoffe, es ist nicht bei allen so.
Ja, ich dachte mir immer, wenn ich Heiratstipps haben möchte oder Ehetipps haben möchte, dann eher von einer Scheidungsanwältin als von diversen Paartherapeuten, Psychologen und dergleichen, weil die Anwälte und Anwältinnen, die sehen ja die Eheleute von ihrer vielleicht wahren Seite oder zumindest von ihrer bösen, von ihrer schierchen Seite.
Ja, die sehen halt alles, was schief gehen kann. Oder? Man muss ja nicht immer böse sein, wenn man sich scheiden lässt. Man kann auch Fehler machen ohne schlechte Absichten.
Und dann geht man aber typischerweise nicht zu einem Anwalt oder einer Anwältin. Ja, ich hätte auch Lust, über das Eherecht zu sprechen, obwohl ich zivilrechtlich gesehen ledig bin, aber es gibt sehr, sehr viel her. Aber wir sprechen ja grundsätzlich eher über Verfassungsangelegenheiten, über Verfassungsfragen. Also das Thema, mit dem ich mich heute auseinandersetzen möchte mit dir, ich habe jetzt den provisorischen Titel für unseren Podcast gewählt, Wir und die Amis.
Aha.
Ja.
Schön. Ah ja, stimmt, du warst ja bei der US-Botschaft.
Unter anderem, ja, ich hatte die Ehre, eine Richterin am US Supreme Court kurz, aber doch kennenzulernen.
Eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich es tatsächlich bereue, in Vorarlberg zu leben.
Ja, das war wirklich eine sehr, sehr interessante und spannende Veranstaltung, wenn auch sehr vorsichtig. Also man hat bis ins für die USA und ihre Innenpolitik unbedeutende Wien gemerkt, dass dort eine gewisse Anspannung vorhanden ist. Das war auch relativ kurz nach dem Attentatsversuch auf Donald Trump, aber es war auch im Vorfeld, also vor dem Attentatsversuch, ja, da wurde ja schon die Einladung geschickt, klar, dass dieser Besuch durchaus sensibel ist und man hier keine Risiken eingehen möchte. Also das hat sich zum Beispiel daran gezeigt, dass man da jetzt nicht einfach so aus dem Nichts spontan Fragen stellen konnte, dass es moderiert wurde und dass die eigenen Fragen auch zuerst eingeschickt werden mussten und dann auch von der Moderatorin, sprich der US-Botschafterin, vorgelesen wurden. Es war aber trotzdem natürlich sehr interessant, weil man gemerkt hat, es war eben Richterin Sotomayor, man hat einfach gemerkt, da ist jemand, die einerseits juristisch ein Kapazunder ist und andererseits aber auch politisch mit allen Wassern gewaschen ist, weil so eine Stelle am US Supreme Court, am vielleicht wichtigsten Verfassungsgericht, oder es ist ja kein Verfassungsgericht im engeren Sinne, aber im weiteren Sinne, weil Verfassungsfragen dort natürlich auch entschieden werden, dass man da einfach entsprechend politisch beflissen sein muss und auch sehr viel aushalten muss. Und insofern war das sehr interessant, wenn auch, wie gesagt, man gespürt hat, und das war natürlich auch ein interessanter Aspekt, wie sensibel das Thema oder eben ein solcher Gast selbst im kleinen und unbedeutenden Österreich ist. Danach hat man auch noch bei Kaffee und Kuchen ein bisschen plaudern können und sie ist dann auch zu den Teilnehmern gegangen und hat ganz kurz gesmalltalkt und da habe ich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, sie kurz zu fragen, wie denn das Völkerrecht im US-System aussieht, ob die USA ihrer Meinung nach monistisch oder dualistisch sind. Ganz kurze Zwischenbemerkung. Monistisch bedeutet, dass Völkerrecht und innerstaatliches Recht, also Verfassungsrecht, Teil einer großen gemeinsamen Rechtsordnung sind, also eben Monismus. Eines, so wie Mono kennt man ja von Tonspuren, während der Dualismus sagt, dass Völkerrecht und innerstaatliches Recht zwei voneinander komplett entkoppelte Rechtssphären sind und dementsprechend, wenn eine völkerrechtliche Regel entsteht, sie in das innerstaatliche Recht transformiert werden muss, also sie hineingeholt werden muss. Und sie hat eine juristisch diplomatische Antwort gegeben, eben, dass die USA gewissermaßen beides sind, also sich das nicht so eindeutig sagen lässt, wie ja bei den meisten Staaten. Also kein Staat ist radikal dualistisch und kein Staat ist radikal monistisch. Österreich ist natürlich ein klassisches Beispiel für einen monistischen Staat, aber auch in Österreich muss eine völkerrechtliche Regel typischerweise in innerstaatliches Recht gegossen werden, damit sie eben hier entsprechend umgesetzt wird bzw. Rechtskraft entfalten kann.
Verbessere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, sowohl in der österreichischen Bundesverfassung als auch im deutschen Grundgesetz gibt es eine Bestimmung, nach der die geltenden Regeln des Völkerrechts Bestandteil des Bundesrechts sind. Da habe ich mich da getäuscht.
Ja, Artikel 9b-VG in Österreich und Artikel 25 vom deutschen Grundgesetz.
Genau. Schön, dass du das so weißt.
Das habe ich mir jetzt nicht extra vorbereitet, aber das ist eben Teil von meinem Kurs im Völkerrecht, den ich vor allem abhalte an der Andrassy-Universität in Budapest, wo ich mir ein bisschen immer in der Einführungsvorlesung auch ansehe, was dann die jeweiligen Verfassungsordnungen sagen, eben die österreichische, die schweizerische, die deutsche und auch die ungarische. Und als kontinentaleuropäische Länder ist in allen drei vorgesehen, dass es einen gemäßigten Monismus gibt. Der Dualismus ist etwas, das man eher assoziiert mit dem Vereinigten Königreich, mit Australien und eben auch den USA. Aber auch in den USA sagt die Verfassung ja, dass das Völkerrecht das Law of the Land ist. Also da gibt es eine eigene Bestimmung und die sagt dann eben, dass vor allem das Gewohnheitsrecht eben auch automatisch Recht ist, aber davon hat man nicht viel, außer wenn ein Vertrag beispielsweise self-executing ist, also selbst ausführend, wenn er so konkret ist, dass man sich unmittelbar darauf berufen kann. Aber auch in den USA empfiehlt es sich, auch aus Gründen der Rechtssicherheit entsprechend ein innerstaatliches Gesetz zu verabschieden, um das Völkerrecht in die US-Rechtsordnung reinzuholen. Und dort, damit ich das abschließe, gibt es dann auch noch eine Tradition, dass man das Völkerrecht gewissermaßen als fremdes, externes Recht wahrnimmt. Also da ist noch ein viel robusterer Verfassungspatriotismus einerseits, aber eben auch eine Verfassungssupremacy, wenn man es so will, also eine Constitutional Supremacy, dass man sagt, die US-Verfassung steht über allem und damit auch über dem Völkerrecht. In einer Form von Selbstbewusstsein, auch bei Richtern und Richterinnen oder eben auch Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, die es in Österreich in der Form nicht gibt. Also wir haben ja zum Beispiel keine sehr intensive Debatte darüber, ob und wann das Völkerrecht über der Verfassung steht bzw. stehen kann. Vor allem der Bereich, wo sich diese Frage am ehesten stellen könnte, nämlich bei den Menschenrechten, da ist das sowieso hinfällig, weil ja die Europäische Menschenrechtskonvention in Österreich ohnehin Verfassungsrang genießt. In den USA ist das eine viel bedeutendere Frage, weil die USA ja zum Beispiel im Pakt über bürgerliche und politische Rechte oder dem UNO-Anti-Folter-Abkommen beigetreten sind. Und da kann sich dann natürlich schon die Frage stellen, ob das Folterverbot aus dem Völkerrecht über US-amerikanische Recht steht. Man denke zum Beispiel an Guantanamo und da gibt es ja auch einen berühmten Fall vom Supreme Court. Ich monologisiere übrigens viel zu viel, aber
das macht nichts, das mache ich sonst da.
Okay, gibt es ja auch Fälle zu Guantanamo, also Hamdan versus Rumsfeld zum Beispiel, wo es eben, und das sieht man auch in den Supreme Court Entscheidungen, wo es primär immer noch um die US-Grundrechte, also die Grundrechte nach der Verfassung ging und viel weniger um das Völkerrecht. Also was hier eine Rolle gespielt hat, war der Artikel 3 in allen vier Genfer Konventionen, der sich auf nicht internationale bewaffnete Konflikte bezieht. Aber ansonsten war das eine Entscheidung, die sich über weite Strecken auf die Grundrechte nach der US-Verfassung bezogen hat und nicht auf die Menschenrechte, die ja für die USA auch aufgrund ihrer Eigenschaft als Vertragspartei von beispielsweise dem UNO-Anti-Folter-Abkommen oder dem Pakt über bürgerliche und politische Rechte ja auch relevant sein könnten. Und ich finde das immer sehr interessant, weil man bei diesen US-Entscheidungen eben sieht, dass das Völkerrecht, wenn, dann nur marginal hineinkommt und viel stärker rekurriert wird auf die jeweiligen verfassungsrechtlichen Grundrechte. Deutschland ja auch, wenn du dir da die Rechtsprechung anschaust, da geht es natürlich auch primär immer um die Grundrechte nach dem Grundgesetz und die Europäische Menschenrechtskonvention spielt da eine in der Rechtsprechung meiner Meinung nach geringere Rolle als beispielsweise in Österreich, wo wir eben die EMRK als unser eigenes Recht behandeln und nicht als völkerrechtlich vorgegebene Rechte.
Musst du jetzt noch kurz einatmen für den nächsten Monolog?
Nein, jetzt habe ich eine Frage an dich, damit wir eben ein bisschen da hineinkommen. Jetzt habe ich mir zuerst gedacht, auf dem Weg nach Hause in freudiger Erwartung dein Stimmchen zu hören. Wir reden über die Unterschiede zwischen Österreich und den USA, aber da gibt es so viele und so offensichtliche, dass das nicht so lustig ist. Jetzt dachte ich mir, wir reden über die Gemeinsamkeiten. Welche Gemeinsamkeiten zwischen Österreich und den USA fallen dir denn spontan ein?
Puh, beide sind föderalistische Staaten.
Das ist auch die erste Gemeinsamkeit, die mir eingefallen ist, ja. Was noch?
Beide sind Republiken.
Ja, beide sind Republiken, heißt Respublika.
Beide sind auf ihre Art und Weise Erstlinge in der Verfassungsgerichtsbarkeit gewesen. Der Supreme Court in dem Sinne, dass er sich als erstes Gericht selbst die Kompetenz zugesprochen hat, über die Anwendbarkeit oder Nichtanwendbarkeit von verfassungswidrigen Gesetzen zu entscheiden. Und der österreichische Verfassungsgerichtshof, weil er der erste seiner Art war, als separates Gericht.
Und der Kelsen hat sich ja bei der Ausarbeitung zu einem dezidierten bzw. einem eigens der Verfassung gewidmeten Gericht am US Supreme Court orientiert.
Ja.
Weil der ja in seiner Entscheidung Marbury versus Madison zum ersten Mal auch entschieden hat, verfassungsrechtliche Fragen, und tut das ja heute auch, wenn es zum Beispiel geht um Fragen wie, wer ist für was zuständig? Oder, was Richterin Sotomayor auch gesagt hat, sehr oft bei Fragen, die sie stellen, bei Staaten, also eben nicht Ländern, sondern eben Bundesstaaten übergreifenden Flüssen. Gibt's ganz viel Rechtsprechung zum Flussrecht. Wenn ein Fluss durch mehrere US-Bundesstaaten fließt und sich dann Fragen stellen wie Verschmutzung oder eben Wassernutzungsrechte und dergleichen. Also, weil wir denken beim US Supreme Court ja immer an ganz, ganz emotionale Fälle, Abtreibungsverbot und dergleichen. Und dann geht es aber auch manchmal um ganz vermeintlich technische Fragen, wie zum Beispiel die Nutzung von Flüssen durch mehrere US-Bundesstaaten, weil sie eben durch mehrere fließen.
Die Amerikaner haben halt nicht so einen kooperativen Föderalismus wie Österreich, wobei man da eigentlich fast lachen muss, wenn man den österreichischen Föderalismus als kooperativ bezeichnet. Aber in Amerika ist es halt ganz grundsätzlich geregelt. Oder entweder machen etwas die Staaten oder es macht es der Bund. Und wenn es die Staaten machen, dann ist es schon, also das Verhältnis der amerikanischen Bundesstaaten untereinander ist, wenn ich das jetzt etwas laienhaft so sagen darf, in dein Gesicht, völkerrechtlicher als das der österreichischen Bundesländer untereinander, weil sie halt eben solche Probleme haben. Oder wenn du jetzt an das Flussrecht denkst, da hast du in Österreich halt 1000 verschiedene Kompetenzgeschichten, oder? Da hast du die Wasserwirtschaft, die eigentlich beim Bund ist, dann hast du aber die Schiffbarkeit von solchen Gewässern, die dann beim Bund ist, wenn es die Donau ist oder der Bodensee oder der Neusiedlersee oder ein Grenzgewässer, glaube ich. Da gibt's halt diese Landesschifffahrt, ist in dem Fall unterentwickelt, weil halt da gibt's wenige Flüsse, die da irgendwie wirklich schiffbar sind. Und der einzige tatsächlich ökonomisch genutzte Schifffahrtsweg in Österreich ist die Donau mit kleinen Stücken der Mach und der Enns. Und ja, der Rest ist eigentlich nicht so bedeutend. Aber wie man sieht, in Amerika geht es halt um die Frage, ist es dieser Staat, dann entscheidet der alles, und ist es jener Staat, dann entscheidet der alles, und ansonsten gibt es da nicht viel zu entscheiden. In Österreich ist halt eher die Frage so, was fällt unter diesen Kompetenzdatbestand und was fällt unter jenen Kompetenzdatbestand. Ein bisschen weniger territorial und ein bisschen mehr zuständigkeitsrechtlich.
Ja, allgemein, das ist eine von den Lehren, die ich mitnehme aus meinem Besuch in den USA auf Einladung der Botschaft. Das ist etwas gewesen, das ich auch sehr schätze. Das war das IVLP-Programm. Das ist auch der Grund, warum ich eben bei dem Besuch von Richterin Sotomayor dabei sein durfte. Das heißt International Visitor Leadership Program. Das hat seine Wurzeln in der Zeit des Zweiten Weltkrieges, wo die USA sich die Frage gestellt haben, entweder wir lassen die Europäer da ihre Kriege führen und isolieren uns komplett. Ich erwähne das auch deswegen, weil ja die Debatte jetzt gar nicht so unähnlich ist, dass man sagt, na, es gibt halt unterschiedliche Interessens- und Einflusssphären, und unsere primäre Einflusssphäre ist natürlich Latein- und Zentralamerika, unser geopolitischer Hinterhof. Das ist auch schon alt, das gibt es seit der Monroe-Doktrin aus dem Jahr 1823, wo der Monroe gesagt hat, die Europäer sollen sich da bei uns nicht einmischen, und im Gegenzug dazu mischen wir uns auch nicht bei den Europäern ein. Und dann gibt es eben vielleicht eine russische Einflusssphäre, und eben im Zweiten Weltkrieg, dass einige gesagt haben, es gibt auch eine vielleicht nazi-deutsche Einflusssphäre, wir halten uns raus, weil wir sind geopolitisch eh privilegiert. Also wie der Trump ja mehrfach zum Beispiel jetzt auch sagt, there's an ocean in between. Ein Ozean trennt uns von den Europäern, und wir können uns dementsprechend zurücklehnen und müssen uns gar nicht mit den Europäern befassen, beziehungsweise können unseren geopolitischen Schwerpunkt einerseits in unserer unmittelbaren Umgebung und andererseits auch im Pazifik beziehungsweise im Indopazifik. Die haben ja auch extra den Indopazifik umbenannt, dass eben das Wort Indien oder eben, dass sie explizit auf Indien sich beziehen, um Indien da gewissermaßen aufzuwerten und vielleicht auch zu stärken als Gegenspieler zu China. Ist ja auch nicht ganz uninteressant. Aber eben dieses Denken in Einflusssphären, das ist alt, kommt jetzt aber wieder. So, jetzt habe ich mich verheddert. Genau, und dieses IVLP-Programm, also wo man eben gewissermaßen dann sich dazu entschlossen hat, na, wir werden uns doch in Europa engagieren, weil unser ganzes System basiert darauf, dass wir uns weltweit mit Handelspartnern und like-minded States gut verstehen. Da war eben auch der Grundgedanke zu sagen, so, wir müssen denen gewissermaßen Demokratie beibringen. Das ist ja auch der Grund, warum es in Deutschland eine Politikwissenschaft in der Form gibt. So, gewissermaßen war das ja eine Demokratiekunde. Und da hat man auch gesagt, dass man diese Europäer dann nach Amerika im weiteren Sinne, weil muss man auch überdenken, wenn jemand Amerika sagt, ist das ja verkürzend, muss ich eigentlich mal sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika oder die USA, weil Amerika ist ja der ganze Kontinent inklusive Zentral- und Lateinamerika. Also, dass man eben Europäer nach Amerika oder in die USA bringt, um ihnen dann, um ihnen gewissermaßen zu zeigen, wie die Demokratie dort funktioniert und wie Freiheit vielleicht auch funktioniert und wie sie mit Freiheit umgehen. Und das Interessante an dem Programm war einerseits, dass man gemerkt hat, dass von dem alten Glanz des großen Leuchtturms der Demokratie nicht mehr so viel übrig ist. Und zum anderen aber, und das ist die Lektion, auf die ich eigentlich vor mittlerweile gefühlt 10 Minuten hinaus wollte, dass es nicht die USA als solches gibt, sondern eigentlich 50 Bundesstaaten und dann auch noch Washington und dann von Guam und so weiter fange ich gar nicht an, aber eben 50 Bundesstaaten gibt plus Washington und jeder von diesen einzelnen Bundesstaaten hat seine eigene Tradition, seine eigene Kultur und man kann eigentlich gar nicht so sehr von den USA als einem monolithischen Block sprechen.
Ja, aber das ist ja in Österreich auch so, das ist überall so und ich glaube generell, je weniger Ahnung man von einem Land oder einer Materie hat, desto monolithischer erscheint sie einem und desto mehr denkt man an die Partei, die Religionsgemeinschaft, das Volk, den Staat und je mehr man darüber weiß, desto differenzierter werden diese Dinge auch.
Ja, und genau deswegen hat man ja auch als Teil von diesem IVLP-Programm die Leute in unterschiedliche Bundesstaaten gebracht. Also es hat begonnen in Washington, da hat man quasi so ein paar Einführungsworkshops oder eben quasi Vorlesungen bekommen zum US-System und wie es ungefähr funktioniert. Und dann hat man 2 Aufenthalte gehabt in einzelnen Bundesstaaten, in die man typischerweise nicht kommen würde. In meinem Fall war das Louisville und Utah. Konkret Salt Lake City, also keine Orte, in die ich typischerweise reisen würde.
Du warst bei den Mormonen.
Ja, zum Beispiel war ich dann eben auch dort, da gibt es so unterschiedliche Center vor, ich weiß jetzt gar nicht, wie es genau geheißen hat, aber wo man seine Ahnen suchen kann, weil die Mormonen schicken ja ihre Leute auf die ganze Welt und dann machen die das zum Beispiel, dass sie dann in europäischen Ländern versuchen, Ahnenforschung zu betreiben, weil sie Tote auch nachträglich taufen, ja. Und dann kann man aber dorthin gehen und sagen, okay, ich bin der und der, gibt's irgendwelche Ahnenforschungen zu mir und kann dann quasi gewissermaßen herausfinden, wer hat, was irgendein Urgroßvater gemacht hat. Also die betreiben das quasi für einen, aber halt mit der Absicht, genau, dass sie nachträglich die Leute noch taufen, gegen den Willen der Toten.
Und jetzt kann man, Baptism of the Dead.
Ja, und jetzt kann man quasi sagen, wenn man Existenzialist ist, ist es einem wurscht, weil sobald ich tot bin, ist mir das alles egal. Wenn man es nicht ist, denkt man sich, Moment einmal, das ist ja gegen den Willen der Toten, weil wenn jemand nicht getauft werden will, dann will er nicht getauft werden und will das auch als Toter nicht. Kann man sich philosophisch fragen, ob man das
will. Die Mormonen oder wie sie sich jetzt selber nennen, die Kirche der Heiligen der letzten Tage, Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die sehen das ja als Angebot an die Toten. Oder? Der Lebende lässt sich stellvertretend für den Toten taufen, wenn er durch die Tempelzeremonie geht. Und der Tote hat dann im Jenseits die Möglichkeit, diese Taufe anzunehmen und auch eben diese Erleuchtung des Buches Mormon, dieses weiteren Evangeliums und weiteres Zeugnis für Jesus Christus anzunehmen. Und dann, wenn er es annimmt, nimmt es an, und wenn er es nicht annimmt, nimmt es nicht an. Also insofern, aus ihrer Perspektive ist es ja kein Aufzwingen, sondern es ist eine Möglichkeit. Aber es hat natürlich für massive Proteste gesorgt, als sie angefangen haben, Holocaust-Opfer zu taufen, unter anderem, glaube ich, Anne Frank. Und als das rausgekommen ist, haben sie dann irgendwie eine Abmachung gemacht mit, glaube ich, dem Großrabbinat von Jerusalem oder wem auch immer, dass sie das nicht mehr tun werden.
Mormonen und Juden haben wahrscheinlich die große Gemeinsamkeit, dass sie beide sehr stark Ahnenforschung betreiben und eben auch versuchen, lange zurückzuverfolgen, woher Menschen kommen und wer sie mal in einem früheren Leben waren. Also das ist ja auch in Israel teilweise sehr obsessiv, dass man eben herausfinden möchte, wie viele Generationen jüdische Vorfahren was getan haben.
Ja, die Mormonen haben ein sehr seltsames Verhältnis zum Judentum, um das nur kurz abzuschließen, weil sie ja eben auch der Meinung sind, dass die amerikanischen Ureinwohner geflüchtete jüdische Stämme sind und eben auch das neue Zion dann in Amerika errichtet wird und dass Adam und Eva in Amerika gelebt haben und dass das neue Zeitalter vielleicht dann beginnt, wenn The Gathering of Israel stattfindet. Also sind auch die Mormonen wie viele evangelikale Gruppen in den USA sehr starke Unterstützer des Staates Israel.
Die Christian Zionists.
Mormonen darf man übrigens nicht mehr sagen, weil der jetzige Präsident der Kirche hat erklärt, dass man tut das Werk des Teufels, wenn man sie so nennt.
Ah. Ja, das wollen wir nicht. Dann schließen wir dieses Thema mit dem Teufel ab. Das bringt uns mich aber zu einer weiteren Gemeinsamkeit, ganz ad hoc. Sowohl Österreich als auch die USA sind mehrheitlich christliche Länder.
Jo.
Aber in Österreich, in der Verfassung, kommt Gott, ich meine, man weiß es nie, weil unsere Verfassung so kompliziert ist, aber meines Wissens nach das Wort Gott nicht vor. Ganz Nein. im Gegensatz zu den USA.
Ja.
Und eigentlich sollten ja die USA ihrem Ansatz nach relativ laizistisch oder säkular sein. Als moderner Staat sind sie aber überhaupt nicht. Also eben dieses Schwören auf die Bibel, auch in der Verfassung eben, und so wahr mir Gott helfe und dergleichen.
Ja, man muss auch das, da haben die Amerikaner auch ein bisschen eine Kurve gezogen historisch. Oder erstens einmal muss man anerkennen, die amerikanische Verfassung ist die erste ihrer Art, so Verfassungen in diesem Sinne.
Übrigens, ganz kurze Zwischenfrage.
Da hat es nicht viel gegeben davor. Ja?
Also die US-Verfassung ist die älteste geschriebene. Die älteste überhaupt, sagt man, ist eben die britische. Weißt du, welche die zweitälteste, die noch immer in Kraft ist, ist? Ich habe das nämlich letztens gelesen und dachte mir, ob das wohl der Moser weiß.
Boah, lass mir kurz überlegen. Ist es Norwegen?
Ja, du bist so arg. Ja.
1848. Ich habe übrigens ein sehr schönes Buch, das heißt Gud i Grunnloven, also Gott im Grundgesetz im Norwegischen. Und da geht es auch um diese Frage, weil auch in der norwegischen Verfassung Gott vorkommt. Und auf das wollte ich ursprünglich hinaus. Man hat halt einfach auch das kopiert, was da war. Und für das ist es eigentlich schon sehr revolutionär, was in der amerikanischen Verfassung da stattfindet. Irgendwer hat da mal gesagt, und das mag mit Abstrichen stimmen, die amerikanische Verfassung ist eigentlich eine Kopie der britischen Verfassung ihrer Zeit. Weil man hat halt das House of Lords durch den Senat ersetzt und man hat eigentlich die Macht des Königs, wie sie damals gegeben hat, auf den Präsidenten übertragen. Der führt die Regierung. Ne? Und auch dieses diese Unitary Executive Theory, die geht ja eigentlich auch auf dieses Bild des britischen Königtums zurück. Oder? Es ist the fountain from which all law derives, oder wie man das nennt. Also ich bin unvorbereitet, man verzeih mir die halbfertigen Zitate. Und die ganzen amerikanischen US-amerikanischen bundesoffiziellen Beamten und Funktionäre, die dienen ja at the President's pleasure. Genauso wie in Großbritannien alle at His Majesty's pleasure dienen.
Du hast dich schon umgewöhnt, für mich ist es immer noch Her Majesty's.
Ja, es ist schwierig, es hat eine Zehntelsekunde in meinem Kopf auch gebraucht. Wir vermissen sie alle, aber diese zwei politischen Systeme haben ja nicht umsonst viel miteinander gemeinsam. Und insofern verwundert es natürlich auch nicht, dass Gott in der amerikanischen Verfassung eine Rolle spielt, vor allem weil halt eben damals in diesen 13 Kolonien auch wirklich alle Christen waren de facto. Und es hat halt sehr viele verschiedene christliche Religionen gegeben, von denen in verschiedenen Bundesstaaten natürlich auch verschiedene vorherrschend waren und sind. Und man wollte halt hauptsächlich diesen Streit dieser einzelnen Religionsgesellschaften auseinander dividieren, dass keine von ihnen irgendwie dominant wird. Und die Religionsfreiheit in diesem ursprünglichen Sinn dieser amerikanischen Verfassung versteht sich eben hauptsächlich als Religionsfreiheit zwischen diesen einzelnen Christian Denominations. Und deshalb, auf was sie sich alle einigen konnten, war natürlich Gott. Deshalb hat man den auch nicht weggelassen. Die österreichische Bundesverfassung ist ein Kind ihrer Zeit und auch der politischen Kompromisse von damals. Und die Sozialdemokraten wollten halt Gott nicht in der Verfassung haben. Und auch dieses, die Beifügung einer religiösen Beteuerung ist zulässig, dass man bei manchen Amtsgelöbnissen findet, übrigens nicht im Nationalrat, obwohl sie es dann dort manchmal auch machen, obwohl es nicht zulässig ist, die hat man später eingefügt, weil die Christlich-Sozialen das wollten. Und 1934 ist es dann halt in die komplett andere Richtung gegangen, noch am Dollfuss-Putsch, weil die waren halt so auf dieses Gottestum, wenn schon nicht mehr Gottes Gnadentum fixiert, dass dann halt die österreichische Bundesverfassung von damals im Namen Gottes des Allmächtigen, von dem alles Recht ausgeht, erlassen worden ist. Übrigens ironischerweise auch die Schweizer Bundesverfassung heute noch wird im Namen Gottes des Allmächtigen proklamiert. Also das hat natürlich alles historische Gründe, eine ID ist von 1999, aber man hat sie immer wieder mal revidiert, Totalrevisionen gemacht, aber natürlich im Kern diese Staatsstruktur der Schweiz geht auf 1848 auch zurück. Damals ist die Schweiz zum Bundesstaat geworden und dann hat man halt immer wieder mal die Verfassung geändert, aber man hat sie halt nie in einem revolutionären Akt über einen Haufen geworfen, wie das ja in Österreich 1918 bis 1920 tatsächlich der Fall war, sondern oder eben in den USA nach dem Unabhängigkeitskrieg, sondern die Schweizer Verfassung ist in Kontinuität zur Gründung des Bundesstaats von 1848.
Ich wollte an der Stelle ganz kurz ein Buch empfehlen, nämlich zur Geschichte von Verfassungen und wie sie Staaten geprägt haben, nämlich von Linda Colley, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, The Gun, the Ship and the Pen. Warfare, Constitutions and the Making of the Modern World. Und ihre Grundthese ist eben einerseits keine These, sondern eine simple historische Realität, dass Verfassungen ein relativ rezentes Phänomen sind, eben das vor allem ab dem 19. Jahrhundert Fahrt aufgenommen hat. Und andererseits, dass der moderne Staat einer ist, der sich eben selbst verschriftlich und über das niedergeschriebene Wort, wie er funktionieren soll, sich eigentlich erst so richtig konstituiert hat. Deswegen gibt es ja etwas, das nennt man transitiven Staatsbegriff, dass man sagt, man kann eh vom Römischen Reich oder von den attischen Stadtstaaten sprechen als Staaten, aber es ist trotzdem etwas fundamental anderes, weil eben erst im modernen Sinn, also in der Moderne, vor allem ab dem 19. Jahrhundert und eben mit den historischen Vorläufern Vereinigtes Königreich und USA Staaten begonnen haben, sich selbst schriftlich Regeln zu geben, wie sie funktionieren, wie man den Willen des Volkes in einer Demokratie eben korrekt abbildet oder eben dann vielleicht auch das ist erst im 19. Jahrhundert passiert, dass man gewisse Grundrechte von Bürgern verbrieft. Also etwas, das für uns heute ganz selbstverständlich ist, ist historisch gesehen eigentlich ein sehr, sehr rezentes Phänomen.
Der Staat ist ja nichts anderes als die Rechtsordnung.
Das ist jetzt kelsenianisch und so trocken, dass ich darauf gar nicht weiter eingehen möchte. Worauf ich aber eingehen möchte, ist eben noch einmal diese Frage mit Gott, weil es gibt ja unterschiedliche Götter auch. Also, weil man kann sich auf das Wort einigen, aber wenn man sich zum Beispiel, ich lese gerade ein anderes Buch, das heißt Weird, also da geht es um Weird People, nicht Weird, so wie es jetzt die Demokraten verwenden, um zu sagen, hey Moment, aber diese ganzen Republikaner sind eigentlich ziemlich seltsam. Eine interessante Strategie, dass man jetzt eben sagt, wir wollen das nicht mehr weiter normalisieren, was die so teilweise von sich geben oder was die so fordern, sondern wir sagen, die sind eigentlich ein bisschen seltsam, also eben zu Englisch Weird. Nein, sondern Weird ist ein Akronym, das steht für Western, also westlich, educated, gebildet, industrialized, industrialisiert, rich, wohlhabend und democratic. Und das ist eben ein Buch von Joseph Heinrich, eben um zu sagen, dass du und ich seltsam sind, wenn wir uns das global ansehen. Was meint man damit? Westliche Menschen sind insofern seltsam, weil sie sich weniger stark über ihre Familie definieren als über ihre eigenen Leistungen beispielsweise. Oder eben das, was auch viele weird finden, dass wir relativ wenige Kinder bekommen im Westen, dass wir, wenn man uns fragt, wer wir sind, also machen wir gleich das Experiment ad hoc. Wenn du 5-mal den Satz "Ich bin" vervollständigen musst, wie würdest du den vervollständigen? Und können auch die Hörerinnen und Hörer da draußen sich als Experiment fragen, wie würden sie diesen Satz vervollständigen oder ihr? Ich bin 5-mal.
Das ist ja wirklich garstig. Wie meinst du jetzt im Sinne von
ich bin? Ganz egal, wie vervollständigst du ihn? 5-mal, ich bin.
Ich bin Moritz Moser.
Ja, richtig.
Vorarlberger. Ich bin Österreicher, ich bin Europäer, ich bin Katholik. Haben wir schon 5?
Ja, sag noch was.
Ja, ich bin ungeduldig.
Ja, und das ist am Anfang von dem Buch. Ich habe den Test dann auch gleich in dem Buch gemacht. Ich habe dann auch ihm gesagt, ich bin, was weiß ich, blond, ich bin weiß, ich bin Völkerrechtler, was auch immer. Jedenfalls ist es anscheinend so, dass in sehr vielen Ländern, die nicht westlich sind, man nicht so antworten würde, sondern sagen würde, ich bin Vater, ich bin Bruder von dem und dem, ich bin der Sohn von dem und dem, der Sohn von der und der. Also, dass man viel stärker in familiären Netzwerken denkt, wenn man so etwas gefragt wird.
Das wird man in Vorarlberg sicher auch tun. Also, wenn du jetzt ein Vorarlberger wärst, der mich das gefragt hätte, würde ich wahrscheinlich auch eher clanmäßig antworten, bis wir dann gemeinsame Verwandte finden in der 5. Generation.
Auch nicht uninteressant, dass man Worte wie Clan oder Stamm ja nie für westliche Länder verwendet, sondern das ist immer bei arabischen Ländern, in afrikanischen Ländern, bei Clan-Strukturen wie der Mafia und dergleichen, aber man würde jetzt nie sagen, der Fellner-Clan oder der Dichand-Clan. Also man verwendet
so Worte. Das habe ich schon mal irgendwo gelesen, glaube ich.
Ja, ja, aber wir verwenden es nicht so anthropologisch, wie man das immer tut, wenn man über Länder wie, was weiß ich, Kenia, Somalia und dergleichen spricht. Da verwenden wir immer das Wort Clan und Stämme. Bei europäischen und westlichen Ländern tun wir das nicht.
Man sagt auch bei uns Dialekte und nicht Sprachen.
Ist auch eine philosophische Frage, ab wann ist es eine eigene Sprache, aber da gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein.
Da gibt es einen glaube ich, hebräischen Sprachwissenschaftler, der gesagt hat, eine Sprache, ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine.
Dieses Zitat habe ich schon mal in einer Folge mit dir gehört.
Wahrscheinlich, ja, ich neige zu repetitivem Verhalten.
Kommen wir zurück zu den Gemeinsamkeiten von Österreich und den USA. Also du hast ja gesagt, beide sind Republiken. Respublika, also eben die öffentliche Sache. Dafür steht das ja, damit auch der Christian Seidel nichts zu meckern hat. Das bedeutet aber im politikwissenschaftlichen oder im staatswissenschaftlichen Sinne, dass eben ein gewähltes Staatsoberhaupt an der Spitze steht, beziehungsweise eben, dass es ein Staatsoberhaupt gibt, das menschlich ist, das im Sinne des öffentlichen Wohles zumindest handelt, also auch dann, wenn der Staatsoberhaupt nicht gewählt ist und eben keine Theokratie ist, wo eben quasi Gott an der Spitze steht und etwaige in seinem Namen handelnde Figuren nur formal oder nur de facto an der Macht sind, aber eben nicht de jure. Aber wir zum Beispiel, wenn wir sprechen über das Wort US-Präsident, das ist ja was ganz anderes als jetzt der österreichische Präsident. In beiden Fällen ist es dasselbe Wort, aber die Funktionen sind ja ganz andere, weil, und das ist für das europäische Denken, das European Mind, vielleicht ganz schwer zu verstehen, dass der US-Präsident sowohl Staatsoberhaupt als auch Regierungschef ist. Also quasi, das ist so zur Hälfte Van der Bellen und zur anderen Hälfte Karl Nehammer.
Das ist halt ein Präsidialsystem und man muss auch verstehen, als die USA gegründet worden sind, hat es so etwas wie Semipräsidialsysteme oder parlamentarische Systeme noch nicht wirklich gegeben. Und wenn man sich das historisch anschaut, ist auch sehr spannend, die Entwicklung dieses Amtes des Secretary of State anzuschauen, der ja der Vizepräsident in der Anlage der US-Verfassung ja eigentlich eher ein Organ des Parlaments ist als Senatsvorsitzender und sich dann später erst in Richtung Exekutive bewegt, weil er ja eben auch der vorgesehene Nachfolger des Präsidenten ist und der Secretary of State eigentlich so etwas ist wie ein Regierungschef und auch in der ursprünglichen Anlage gewisse Aufgaben hat, die in diese Richtung gehen und die man ihm dann später wieder weggenommen hat. Der hat sich halt nie so entwickelt. Das wäre auch durchaus möglich gewesen.
Es gibt ja auch unterschiedliche Auffassungen darüber, warum der US-Präsident so eine starke oder hervorstechende Stellung hat. Weil es gibt ja die einen, die sagen, er hat viel zu viel Macht. Und dann gibt's aber und der hat sich eben erst durch die Praxis herausgebildet. Und dann gibt's diejenigen, die, und zu denen scheinst du zu gehören, sagen, naja, aber das hat eigentlich historische Gründe und liegt einfach daran, dass es quasi eine Art gewählter König ist. Aber der britische König hatte ja zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so viel Macht, weil Glorious Revolution 1688 ja vor der Unabhängigkeit der USA und stattgefunden hat.
Aber diese Parlamentsfunktion bis zum gewissen Grad ist in Großbritannien schon weggefallen und der US-Präsident ist da auch rausgenommen worden, bis zum gewissen Grad mit diesem Royal Assent, den es in Großbritannien gibt. Oder? Der König muss dem Gesetz zustimmen, damit es überhaupt Gesetz wird. Und in den USA hat der Präsident ein Veto. Das und da hat man, das ist der revolutionäre Akt, das gibt es in Großbritannien nicht, da hat man diese Möglichkeit eingeführt, dass mit einer Zweidrittelmehrheit im Kongress das zum Fall gebracht werden kann. Oder auch, dass der Präsident eben diese ganzen Ernennungen, die der König in Großbritannien von sich aus machen kann, with the advice and consent des Senats macht. Wobei natürlich da auch wieder die Praxis dazu geführt hat, was ist advice? Eher nur Consent, oder? Weil der Senat schlägt dem US-Präsidenten seine Regierungsmitglieder nicht vor, sondern der Präsident schlägt es dem Senat vor und der gibt halt seine Zustimmung. Aber dieses Advice, das ist irgendwie liegen geblieben. Und da macht die Praxis schon sehr viel aus. Wenn man da Deutschland und Österreich vergleicht bei der Regierungsbildung, das habe ich sicher auch schon 50 Mal gesagt, aber der Bundespräsident in Deutschland ernennt auch die Mitglieder der Regierung auf Vorschlag des Bundeskanzlers. Aber da hat der erste Bundespräsident versucht, sich vom Adenauer eine Liste geben zu lassen. Der hat gesagt, na, du wirst das alles durchwinken, du hast da überhaupt keinen...
War das der Theodor Heuss?
Ja, ich glaube, ja. Das war Heuss, dann auch war Lübcke, glaube ich. Dann hast du nichts mit zum Reden und der hat es dann halt durchgewunken und so hat sich das in Deutschland herausgebildet. Ich sage mal, wenn eine Verfassung frisch geschrieben wurde und du bist irgendwie der erste Amtsinhaber, dann hast du extrem viel Gewicht durch die Art und Weise, wie du dieses Amt ausübst, dieses Amt auch zu formen. Aber du hast dieses Gewicht natürlich nicht alleine, du lebst ja nicht im Vakuum, Und das habe ich sicher auch schon erzählt, aber es gibt diesen berühmten Brief von Adolf Scherf an Karl Renner, als Karl Renner noch 45 angefangen hat, bis sie mehr in die Innenpolitik hinein zu regieren. Und der Scherf als sein Parteikollege und damals Vizekanzler dem Renner mehr oder weniger geschrieben hat, er soll sich zusammenreißen. Und damit ist dieses präsidiale Moment, dass wer wem nicht Renner zuzutrauen war, dann wieder ein bisschen zum Erliegen gekommen. Und bei Kleestil war es dann halt einfach schon ein bisschen zu spät dafür.
Ich kann mich an beides zumindest nicht erinnern und man kann gewisse Sachen auch nicht oft genug sagen, weil du musst ja bedenken, zwischen unseren Podcast-Folgen liegt immer ein Monat. Das heißt, sehr viel wird vergessen. Allgemein, Menschen vergessen, glaube ich, sehr viel, weil sie bombardiert werden mit Nachrichten ständig. Und insofern ist es auch überhaupt kein Problem, wenn wir uns wiederholen. Und ich kann mich jetzt nicht mal mehr erinnern an diese beiden Sachen. Also entweder du hast sie nie gesagt oder ich höre dir nicht zu oder ich habe dir sehr bewusst zugehört und es trotzdem wieder vergessen.
Du, wenn du und die Zuhörer genauso vergesslich sind wie ich, dann passt es wunderbar.
Um jetzt zurück zu den USA zu kommen, also eben, wie du sagst, der österreichische Bundespräsident spielt in der Innenpolitik so eine Art Rolle als oberster Notar der Republik. Man könnte natürlich fallbezogen sich fragen, was wäre, wenn jetzt beispielsweise Norbert Hofer gewonnen hätte, hätte eine viel aktivere innenpolitische Rolle gespielt und dergleichen. Aber grundsätzlich in der Praxis hat er eben eher eine bestätigende Funktion und ab und zu eine mahnende Stimme und dergleichen. Aber er ist jetzt nicht allzu aktiv in der Innenpolitik.
Wobei dazu sagen muss, dass man die Rolle des Bundespräsidenten nicht unterschätzen soll, haben wir auch schon öfter besprochen. Und ich sehe sie eher mit Bedeutungszuwachs als mit Bedeutungsverlust innenpolitisch, weil wir ein deutlich fragmentierteres Parlament kriegen und je mehr Parteien im Parlament vertreten sind, desto stärker spielt der Bundespräsident eine Rolle bei der Formierung der Regierung, weil er natürlich sagen kann, die und die nicht. Wenn ich eine absolute Mehrheit bei einer Partei habe, dann kann der Bundespräsident freundlich winken. Wenn ich 6, 7 Parteien im Parlament habe, dann kann der Bundespräsident sehr wohl gestalten und sagen, na, aber die schon nicht und die schon eher.
Das stimmt, da war auch der Lorenz Enser, jede Nastik, vor kurzem in der 2, als es um die Frage ging, was machen wir, wenn wir jetzt wirklich ein Parlament haben mit so vielen Parteien wie noch nie. Weil ganz ursprünglich waren wir, das finde ich eh interessant, Österreich, obwohl es eigentlich ein stark parlamentarisches System hätte sein sollen, im Sinne von Kelsen, dann aber de facto gar nicht so weit weg war von den USA, eben mit einem faktischen Zwei-Parteien-System und dann einer KPÖ, die schon relativ früh aus dem Parlament ausgeschieden ist und dem Verein der Unabhängigen bzw. der späteren FPÖ, die aber lange Zeit keine entscheidende Rolle gespielt haben bzw. eher, wenn sie bei Regierungen dabei waren, eben bei der SPÖ oder vor allem, also zum Beispiel bei der Minderheitsregierung 83 bis 86, nachdem Norbert Steger von einem damals jungen Jörg Haider geputscht wurde, aber dass grundsätzlich wir über weite Strecken ja eine Art Zwei-Parteien-System hatten, de facto, obwohl es ja eigentlich angelegt war als ein Mehrparteien-System und jetzt auf einmal haben wir ein sehr viel Parteien-System. Vielleicht.
Aber das hat auch mit dem Wahlrecht zu tun, weil wir ein Verhältniswahlrecht haben. Natürlich kannst du in einem Verhältniswahlrecht auch ein Zwei-Parteien-System haben, aber es ist deutlich offener für ein Mehrparteien-System als ein Mehrheitswahlrecht. Und das hat natürlich auch wieder viel mit Tradition zu tun, sagen wir mal, wenn in den 60er Jahren der Kreisky die Bundespräsidentschaft angestrebt hätte und Bundespräsident geworden wäre, dann hätte natürlich das präsidiale Element eine andere Rolle gespielt. Aber er ist Bundeskanzler geblieben und hat das halt so gemacht. Das ist halt auch eine Frage der Tradition, auch das, was will der Wähler dieses Amt so sehen, oder? Der Bundespräsident ist in Österreich, wie du gesagt hast, ein sehr in den Köpfen sehr formal repräsentativ geprägtes Amt. Das ist auch, glaube ich, der Wunsch nicht groß da, dass der jetzt da anfängt zu regieren. Wenn der Wunsch da gewesen wäre, hätte man schon was anders machen können. So entwickeln sich politische Systeme halt auch. Ich sag, wenn jetzt diese Überlegung jetzt einmal wieder geben, in Österreich ein Mehrheitswahlrecht eingeführt werden würde, wäre der Trend zum Präsidentialismus, Semipräsidentialismus vielleicht auch da.
Es gibt ja zumindest diese Umfragen, dass so und so viele Menschen sich einen unter Anführungsstrichen starken Mann wünschen. Aber da wird dann auch immer darüber gesprochen, ob die Umfrage in ihrem Design überhaupt passt und dergleichen. Aber es wird zumindest, wage ich zu behaupten, einen gewissen Prozentsatz geben, der gar nicht so niedrig ist, an Menschen, die sagen, eigentlich müsste mal wer so richtig durchgreifen.
Ja, aber ich finde es auch wie immer problematisch, das den Menschen grundsätzlich antidemokratisch auszulegen. Weil, wie du sagst, oder wenn ich frage, ein starker Mann, der kann auch gewählt werden. Wenn sich Menschen halt einfach wünschen, dass Entscheidungen getroffen werden, ist es per se nichts Undemokratisches. Wenn ich sage, aber es wird halt immer gefragt, ein starker Mann, der sich nicht um das Parlament scheren muss, glaube ich, ist die Nachfrage. Ja, da kann man dann natürlich kritischer sein, aber genau das ist de facto der US-Präsident, weil er ist nicht vom Parlament abhängig, außer natürlich, wenn es um Gesetze geht. Aber seine Regierung, die steht und fällt nicht mit der Mehrheit im Repräsentantenhaus oder im Senat.
Und da sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich kurz etwas einspielen möchte, nämlich einen Ausschnitt, nur Tonausschnitt, aber doch aus dem Film Weiß. Kennst du den?
Ja.
Ja, das ist ein super Film. Ja, also sehr kritisch an der George W. Bush-Ära und an Dick Cheney, dem de jure Vizepräsidenten, de facto vielleicht Präsidenten, sagt man zumindest, dass er eigentlich die Macht hatte und George W. Bush nur das Muppet war. Der ist ja gewissermaßen der Trump unserer Generation. Also ich erinnere mich noch daran, dass man sich lustig gemacht hat darüber, wie blöd der George Bush ist. Der George W. Bush, nicht der Vater, nicht der George Herbert Walker Bush. Und man diese Witze gemacht hat und auch so Fotos gab's, das war in der Pre-Meme-Era, wo man Fotos genommen hat und über E-Mails verschickt hat, wo er zum Beispiel gerade ausschaut oder dreinschaut wie ein Affe und dergleichen. Also der war der Trump.
Oder ein Buch verkehrt drum hält.
Ja, ja, wo ich bis heute nicht weiß, ob das wirklich verkehrt drum gehalten hat oder ob das damaliges Photoshop war. Das gibt's ja auch schon lange. Und ich glaube, für die, die noch älter sind als wir, war der Reagan gewissermaßen der Trump, der auch quasi als Schauspieler aufgetreten ist, so staatsmännisch rübergekommen ist, aber auch nicht unbedingt der hellste war. Und für die
Menschen. Aber das war der Sympathie-Trump, den haben alle gemocht.
Ja, und der hat sich auch in die Geschichtsbücher eingetragen als zum Beispiel der Präsident, der einen relativ smoothen Übergang in die post-kalter Kriegszeit eingeläutet hat, der eben diese markigen Sprüche hatte wie Mr. Gorbachev, tear down this wall, oder eben zum Beispiel diese sowjetischen Witze gemacht hat. Da gibt's aber auch eine ganz, ganz creepy Szene. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Der Erzähler von einem Pastor, der sagt, er würde lieber wollen, dass seine Kinder sterben, als in einer kommunistischen Welt aufzuwachsen. Und dann sagt der Reagan, wie toll er das findet. Also das sind auch so ein bisschen im heutigen Sprachgebrauch weirde Szenen auch oder weirde Episoden auch gewesen. Oder da gibt's diese eine, wo er, glaube ich, auch sich beliebt gemacht hat, wo ein man hat ja auch versucht, den Reagan zu töten. Da gab es ja auch ein Attentat. Und da gab es dann einmal, glaube ich, im Zuge einer Rede.
Wo der Luftballon geplatzt
ist. Und er hat gesagt, hat mich knapp verpasst oder so, ja. Um zu zeigen, wie gelassen er ist. Und der Trump wäre auch quasi, der dann gleich alternativ aufgestanden ist und seine Faust nach oben gereckt hat, um auch zu zeigen, diese heroische Pose. Und da haben dann alle gesagt, jetzt gewinnt er fix wegen dem einen Bild. Und all diese Prophezeiungen sind ja aus heutiger Sicht wieder sehr schlecht gealtert. Der langen Rede kurzer Sinn, ich will jetzt vorspielen einen kurzen Ausschnitt aus dem Film Weiß, wo es eben um die sogenannte Unitary Executive Theory geht, wo eben der Dick Cheney in der Pre-George W. Bush Vizepräsidentenzeit mal herausfinden möchte, wie viel Macht eigentlich so ein Präsident hat. Und zu dem Zeitpunkt, also von 1975 bis 1977, war er übrigens der jüngste Stabschef in der Geschichte der USA, eines US-Präsidenten, nämlich von Gerald Ford, der im Übrigen niemals ins Amt gewählt wurde als einer von, ich weiß nur zwei, vielleicht gibt es mehrere, aber eben einer von zwei, die niemals als US-Präsident gewählt wurden.
Der Vizepräsident von Nixon davor war, wie hat der Kassen, weil der ursprüngliche Vizepräsident, mit dem der Nixon angetreten ist beim Ticket, ist ja zurückgetreten. Und der Ford ist dann vom Kongress gewählt worden, vom Repräsentantenhaus, glaube ich. Er war davor, glaube ich, auch Sprecher des Repräsentantenhauses und ist dann eben als Vizepräsident indirekt gewählt worden, weil der vorherige Eggner, kann das sein?
Das weiß ich jetzt nicht.
Es gibt nämlich bei Futurama so einen laufenden Scherz, weil der Nixon ist ja da immer der Präsident und sein Kopf ist in einem Glas und der Vizepräsident hat keinen Kopf und tragt den immer nur in der Gegend herum und ich glaube, ja, ihr müsst ihn auch schon. Aber der ist eben zurückgetreten, noch bevor der Nixon zurückgetreten ist, dann ist Gerald Ford gekommen, dann ist Nixon zurückgetreten und dann war Gerald Ford Präsident, ohne jemals gewählt zu werden. Ja. Und ich glaube, er ist auch wirklich der Einzige, der nie gewählt wurde.
Nein, weil es gibt noch einen.
Er ist ja nicht bestätigt worden im Amt und er hat vermutlich auch deshalb, weil er Nixon begnadigt hat.
Es gibt noch einen, aber ich weiß jetzt nicht, der war im 19. Jahrhundert, der ist auch nie gewählt worden. Der hat aber, glaube ich, auch nicht versucht, gewählt zu werden.
Aha, okay.
Na. Aber es gibt einen aus dem 19. Jahrhundert, das werde ich dann versuchen zu googeln, wenn du noch einen Monolog hast, weil das kann man ja dann nützen, um Sachen nachzuschauen. Da sind wir wieder bei der Frage, wie gut wir einander zuhören.
Der Vizepräsident, der zurückgetreten ist, heißt Spiro Agnew und eben Ford war der Vorsprecher des Repräsentantenhauses.
Alles klar, na, hattest du eh recht und hast mit dem Google nur das bestätigt, was du vorhin gesagt hast. So, ich möchte jetzt diese Szene vorspielen, eben wo ein junger Dick Cheney herausfinden möchte, wie viel Macht ein US-Präsident hat. Da kommt übrigens auch ganz kurz vor ein junger Antonin Scalia, später berühmt-berüchtigter US Supreme Court Richter, der ihm eben auch erklärt, welch eine Machtfülle auf Grundlage der Unitary Executive Theory ein US-Präsident hat bzw. haben kann. So, jetzt aber Ton ab.
As the new chief of staff and with the presidency weakened by Watergate, Dick Cheney wanted to find out exactly how much power did the president have.
I would like to reinstate executive authority. How?
Antonin Scalia, a young lawyer with the Justice Department who would later go on to serve on the Supreme Court, rocked Dick's world.
Interesting you should ask. Are you familiar with the theory of the unitary executive?
No. Tell me about it.
It is an interpretation that few, like myself, happen to believe in Article 2 of the Constitution that vests the president with absolute executive authority. And I mean absolute.
Unitary executive theory. Certain legal scholars believe that if the president does anything, it must be legal because it's the president. To hell with checks and balances, especially during times of war. This was the power of kings, pharaohs, dictators.
This is perfect.
Dick Cheney was a foot soldier in the power games of Washington, D.C. But with the unitary executive theory, he could become Galactus, devourer of planets. But then, it was election night, and there was one big problem.
The winner with 272 electoral votes. We had wondered which one of us was going to make this announcement. James Earl Carter, the next president of the United States.
And just like that, it was all over.
Dick Cheney, the president's chief of staff, he does not have a job. At one point he was...
Jimmy Carter hat gewissermaßen die frühen Ambitionen von Dick Cheney, so richtig mächtig zu werden, gewissermaßen durchkreuzt. Er hat dann aber eben später noch als Vizepräsident von George W. Bush sehr viel faktische Macht gehabt. Und diese Unitary Executive Theory, das ist ja irgendwie aus Nerd-Sicht sehr interessant, sich zu fragen, Moment einmal, wo sind denn jetzt die Grenzen der Macht des Präsidenten? Kann er theoretisch alles machen? Das ist ja auch eine Debatte, die jetzt relevant wird, wenn es darum geht, wie viel Immunität der US-Präsident genießt, weil der US Supreme Court in einer Entscheidung vor kurzem zu Donald Trump ja gesagt hat, dass er für diese Kernaufgaben, die ihm laut Verfassung zustehen, wie zum Beispiel die Bestellung von Richtern oder eben von Generalanwälten absolute Immunität genießt und auch, und das ist jetzt eben die Frage, und da war eben Richterin Sotomayor so spannend, weil sie in ihrer Dissenting Opinion ja gesagt hat, Moment einmal, der ist dann ja für alles immun und sogar so weit gegangen ist, und das war dann schon eine sehr politisch durchsetzte Einzelmeinung bzw. abweichende Meinung, dann ja auch gesagt hat, Moment, wenn er jetzt zum Beispiel Spezialkräften anordnet, einen politischen Gegner zu töten, dann handelt er ja auch als Präsident und genießt dann ja auch Immunität. Also sie hat dann ganz so absurde Beispiele auch genannt, wo man, wenn man sich dann genau ansieht in der Systematik, schon sagen kann, na Moment einmal, das hat der US Supreme Court nicht gesagt, aber sie hat dieses, glaube ich mal zumindest, sie hat dieses Extrembeispiel gewählt, um zu verdeutlichen, dass auch der US-Präsident gewisse Grenzen haben muss bei seiner Immunität, weil wenn er alles machen kann, es keinen Grund gibt, sich zurückzuhalten. Also ihre These ist ja die, die ja auch nicht nur ihre ist, aber was sie eben betont hat, ist zu sagen, wenn der US-Präsident keine Angst haben muss vor strafrechtlichen Konsequenzen für sein Verhalten, dann fördert das eben entsprechend rücksichtsloses Verhalten. Die andere These ist zu sagen, und das ist ja das, was die Mehrheitsmeinung des US Supreme Court gesagt hat, wenn der US-Präsident ständig Angst davor haben muss, rechtliche Konsequenzen für sein Verhalten, für sein präsidentielles Handeln irgendwann einmal, jetzt wollte ich sagen, zu facen, ist das Problem, wenn wir über US-amerikanische Dinge spricht, vermischt man dann manchmal Englisch und Deutsch, aber eben, wenn der US-Präsident ständig im Hinterkopf haben muss, dass es rechtliche Konsequenzen geben könnte dafür, was er macht, dass er dann in seiner Handlungsfähigkeit, in seiner Entscheidungsgewalt, und er soll eben möglichst effizient als starker Mann handeln können, dass er dahin eingeschränkt wird. Das sind so diese zwei Denkansätze, die sich eben in der Mehrheitsmeinung und in der Meinung der Richter und Richterinnen, die eben anderer Ansicht waren, also die drei, eben vor allem Sotomayor in ihrer sehr heftig diskutierten, sehr emotional diskutierten, abweichenden Meinung, die sich da eben gezeigt haben.
Ich finde ja, die Unitary Executive Theory hat nicht nur ihre despotischen, bösen, unverantwortlichen und was auch immer Aspekte, sie hat schon auch positive Aspekte, die man nicht ganz unter den Tisch kehren darf. Eine einheitliche, hierarchische, zentral organisierte Verwaltung vermeidet interne Konflikte, negative und positive Kompetenzkonflikte. Du hast einen einheitlichen Willen, der von oben nach unten strahlt, zumindest in der Idee. Du hast natürlich auch andere Probleme, die damit einhergehen, weil alle versuchen, nach oben zu glänzen. Ja, all diese Dinge haben Vor- und Nachteile. Und auch hier, the king can do no wrong. Das kommt nicht von ungefähr. Oder wie es in Österreich geheißen hat, der Kaiser, die Person des Kaisers ist geheiligt, unverletzlich und unantastbar.
Zum Kaiser komme ich noch ganz am Ende, weil da möchte ich noch ganz kurz vorlesen die Kriegserklärung der USA an Österreich-Ungarn, so zum krönenden Abschluss. Aber zuerst möchte ich noch eingehen auf zwei Entscheidungen vom US Supreme Court zu den Grenzen der Macht des Präsidenten. Ich habe es eben im letzten Podcast angekündigt, jetzt möchte ich das eben umsetzen. Das eine ist die Entscheidung Youngstown Sheet and Tube Co. versus Sawyer aus dem Jahr 1952. Die ist nämlich sehr interessant, weil die stammt aus der Zeit des Koreakriegs von 1950 bis 1953. Und da hat sich die Frage gestellt, wie weit kann der Präsident, damals eben Harry S. Truman, gehen? Also da ging es eben darum, dass man Kriegsgerät oder eben Rüstungsgüter herstellt. Und da hat sich die Frage gestellt, was kann denn der US-Präsident machen, wenn es da geht, dass man eben rüber switcht gewissermaßen zu einer sogenannten War Economy. Ich lese da jetzt vor, ja, also da hat eben ein Richter, also Justice Black, ja, gesagt, the founders of this nation entrusted the lawmaking power to the Congress alone in both good and bad times. Ja, it would do no good to recall the historical events, the fears of power and the hopes for freedom that lay behind their choice. Such a review would but confirm our holding that this seizure order cannot stand. Und das seizure order war eben, dass genau, Steelworks waren drauf und dran zu streiken und dann eben aufgrund dieses Streiks hat er eine Executive Order erlassen, also eben das kann er einseitig machen, dazu braucht er auch nicht den US Congress. Das ist eben das, was wir in Österreich am ehesten als Pendant kennen, als Notverordnung. Und der US-Präsident kann das aber nicht nur in Notfällen machen, sondern...
Es gibt ein sehr weitreichendes Verordnungsrecht. Ja, ich glaube, in England wird man, oder so generell international nennt man das ein Bylaw. Also wirklich Verordnungen, die wesentlich weitreichender sind und deren Gesetzesbindung nicht so streng ist, wie das bei uns der Artikel 18 fordert.
Genau, und am 8. April 1952 hat er eben ein paar Stunden vor einem Streik, also bevor der Streik angekündigt war, beziehungsweise hätte beginnen sollen, Executive Order 10340 erlassen, mit der er eben dem Secretary of Commerce, Charles Sawyer, angeordnet hat, die Stahlwerke in den USA im Namen der Regierung zu übernehmen und am Laufen zu halten. Also das kann man sich ja fast gar nicht vorstellen. Gerade das Land of the Free und auf einmal aufgrund eines Krieges sagt der Präsident, wir übernehmen jetzt die Kontrolle und der Streik ist sozusagen abgesagt. Warum? Weil es eben einen Ausnahmezustand gewissermaßen gibt. Aufgrund des Koreakriegs muss unbedingt weiter Stahl produziert werden. Stahl hat ja auch sowas Mythologisches in den USA. Ich erinnere mich an das Zitat von Trump, der diese Zölle auf Stahl ja auch mit Sicherheitsinteressen gerechtfertigt hat. Da hat er gesagt, Steel is steel. If you don't have steel, you don't have a country. Und eben in der Entscheidung hat der US Supreme Court gesagt, Moment, das geht jetzt zu weit. Du kannst nicht einfach so eine Executive Order erlassen. Also es gibt eben kein Gesetz, das eine Grundlage ist, um den Präsidenten dazu zu autorisieren, Eigentum einfach so zu beschlagnahmen und dann darüber zu verfügen. Und das ist eben ein Punkt, wo der US Supreme Court gesagt hat, da sind die Grenzen der Entscheidungsgewalt und der Verfügungsgewalt des US-Präsidenten definitiv erreicht. nämlich sogar im Krieg. Und wie wir ja gehört haben in dem kurzen Ausschnitt, die Unitary Executive Theory ist ja dann unter Bush wieder beliebt geworden, gewissermaßen, oder eben auch in der Diskussion wieder stark aufgekommen, weil man auch gesagt hat, wir haben ja jetzt so einen War on Terror und da braucht man einen funktionsfähigen Präsidenten, eine funktionsfähige Regierung, die nicht von der Quatschbude Congress in irgendeiner Form behindert wird. Und das ist ja so eine Art von Denken, die ja nicht nur in den USA bekannt ist, wir in Österreich und Deutschland assoziieren das ja vor allem primär mit Carl Schmitt, dieser Gedanke, eine starke und durchsetzungsfähige Exekutive zu haben.
Souverän ist, der den Ausnahmezustand erklären kann.
Genau, dieses berühmte Diktum von Carl Schmitt, ganz genau, wenn du mir die Besserwisserei erlaubst, heißt es ja, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das hat er zum ersten Mal aber bereits in der Weimarer Republik gesagt. Prä-Nazi-Zeit, aber dass er dann später sich als Kronjurist des Dritten Reiches betätigt hat, war da schon angelegt, weil sein eigentliches Vorbild war ja Präsident Hindenburg, dieser alte, starke Mann gewissermaßen. Und dann eben hat er diesen berüchtigten Artikel geschrieben, der Führer schützt das Recht. Und es war von dieser Denkart der Weimarer Republik, dass der Präsident der Hüter der Verfassung ist und eben als starker Mann alleine handeln können soll, ohne der Quatschbude Parlament, das noch dazu nicht funktioniert. Das war da gewissermaßen angelegt und es war dann kein so großer Schritt mehr in Richtung dieses Artikels, der Führer schützt das Recht. Er ist aber, das muss man auch dazu sagen, dann auch später bei den Nazis in Ungnade gefallen, weil die ihn eben als Opportunisten gesehen haben und nicht als einen der ihrigen oder als einen ihresgleichen. Und dementsprechend hat dieser Opportunismus sich langfristig für ihn ja auch nicht ausgezahlt.
Doppelt nicht, nein. Aber ja, die Frage, wer soll der Hüter der Verfassung sein, hat nicht nur ihn beschäftigt. Und auch das, meiner Meinung nach, unterscheidet dann im Wesentlichen die Diktatur vom Rechtsstaat, nämlich dass der Hüter der Verfassung ein unabhängiges gerichtliches Kollegium ist und nicht eine Einzelperson, die die Verfassung nicht nur schützt, unter Anführungszeichen, sondern eben auch anwendet.
Und dann gibt's noch einen zweiten Fall, damit ich ihn ganz kurz erwähne, und das ist ja einer, der sehr oft jetzt auch thematisiert wurde nach der jüngsten Supreme Court Entscheidung in der Sache Trump, nämlich United States versus Nixon aus dem Jahr 1974, nämlich rund um die Frage Watergate und die Watergate-Tapes. Also der Nixon dürfte ja auch irgendwo einerseits narzisstisch veranlagt gewesen sein und andererseits ein Kontrollfreak gewesen sein, weil er hat ja Tapes, unautorisiert, also ohne es anderen zu sagen, Kassetten aufgenommen, weil er dann später über seine Präsidentschaft auf Grundlage dieser Aufnahmen schreiben wollte. Und diese Kassetten waren dann aber natürlich auch potenzielle Beweisstücke und dann hat sich die Frage gestellt, ob er diese Kassetten, diese Aufnahmen herausgeben muss. Und der US Supreme Court hat eben ohne Gegenstimme entschieden, dass er diese Watergate-Tapes übergeben muss. Und in der Entscheidung, das ist ja auch interessant beim US Supreme Court, da schreibt ja ein Richter die Opinion. Bei uns ist es ja so, dass die Fiktion besteht, dass der Verfassungsgerichtshof menschenähnlich die Meinung verfasst. Und in den USA wissen wir aber ganz konkret, wer sie schreibt. Da war es eben Chief Justice Burger und der hat eben die Idee oder den Gedanken, dass nur der Präsident festlegen kann, wie weit seine Kompetenzen reichen, entschieden zurückgewiesen und er hat eben bestätigt, dass niemand, auch nicht der Präsident, über dem Recht steht.
Da gibt's ja dieses berühmte Interview Frost versus Nixon, wo der Nixon ja sagt, if the president does it, it's not illegal oder so ungefähr. Und das entspricht ja diesem Weltbild.
Genau. Und das finde ich da eben auch insofern interessant, dass beim heutigen Supreme Court wahrscheinlich eine andere Entscheidung gefällt worden wäre zu Nixon. Er ist dann aber letztlich auch nicht bestraft worden, weil eben sein Amtsnachfolger Gerald Ford ihn gepardoned hat für sein potenzielles Criminal Wrongdoing, also für seine strafrechtlich relevanten Handlungen. Also auch er steht zwar eigentlich nicht über dem Gesetz, aber dann de facto ist er dann gewissermaßen doch über dem Gesetz gestanden.
Ist auch spannend, weil die Amerikaner das ein Pardon nennen und wir den Begriff der Begnadigung übernehmen, aber eigentlich ist es ja keine Begnadigung, sondern eine Niederschlagung gewesen.
Und was ich auch noch interessant finde, das möchte ich dann noch ganz kurz sagen, ist, dass diese ganzen Fälle, die es in dieser Frage gibt, natürlich mehrfach jetzt auch wieder zitiert wurden. Zum Beispiel gibt es auch einen, nämlich United States versus Burr, wenn ich es richtig ausspreche, also Bravo Uniform Romeo Romeo aus dem Jahr 1807, hat er trotzdem festgehalten, dass die Gerichte den Präsident nicht wie jeden anderen Bürger behandeln können und dass man eben schon auch gerade in Fragen der nationalen Sicherheit gewissermaßen darauf aufpassen muss, den Präsidenten nicht zu stark in seiner Handlungsmacht einzuschränken. Also auch die Entscheidung beim Nixon-Fall ist jetzt keine Entscheidung, wo er quasi wie eine normale Person behandelt wurde, sondern bezogen auf die Watergate-Tapes, man gesagt hat, dass es eine solche Verpflichtung gibt, sie herauszugeben aufgrund seines potenziell strafrechtlich relevanten Verhaltens, aber gleichzeitig man nicht so weit gegangen ist, um zu sagen, ja, er ist jetzt einfach nur ein Bürger wie jeder andere, der halt zufällig der US-Präsident ist. Genau, und damit ist dann eben auch diese Idee von einer sogenannten Imperial Presidency vom US Supreme Court gewissermaßen wieder auf den Müllhaufen geworfen worden, aber jetzt mit Trump ist die halt wieder auferstanden. Eben dieser Gedanke Imperial Presidency, der Präsident als ein Pendant zu einem König mit dem großen Unterschied, dass er sein Amt nicht durch Erben bekommen hat, sondern eben durch Wahl. Ja.
Wobei es spannend ist, weil Trump und die Republikaner genau das auch Obama vorgeworfen haben. Imperial Presidency ist etwas, was sie ihm ständig um die Ohren gehauen haben.
Ja, und da sieht man natürlich auch, wie sich derartige Vorwürfe auch abnützen können.
Aber Obama hat sehr stark auf Executive Orders zurückgegriffen, weil der Kongress eben de facto handlungsunfähig war oder handlungsunwillig. Und auf dieser Basis ist der Vorwurf gekommen.
Das stimmt. Es gibt dann ja auch immer wieder diese Statistiken dazu, welcher Präsident in welchem Jahr wie oft Executive Orders erlassen hat. Da muss man natürlich dann aber immer bedenken, dass ja nicht jede Executive Order was hochpolitisch ist, sondern manchmal auch ganz banale Dinge damit auch beschlossen werden. Und wenn wir schon bei Obama sind, es gibt ein auch aus völkerrechtlicher Sicht interessantes Beispiel für Executive Order und ihre Grenzen im Völkerrecht. Der Obama ist ja dann ganz am Ende per Executive Order dem Pariser Klimaübereinkommen beigetreten. Und der Trump hat dann natürlich ganz am Anfang wieder den Austritt erklärt. Und der Biden dann wiederum ganz am Anfang wieder den Eintritt. Und das zeigt dann natürlich, dass wenn die USA über eine Executive Order, einem Vertrag beitreten, das nicht gerade sehr viel Rechtssicherheit bedeutet. Weil eben mit jedem Präsidenten, je nachdem wie er zu dem Vertrag steht, der Ein- und Austritt wieder passieren könnte. Auch interessant dabei, und dann höre ich schon wieder auf mit dem Punkt, ist, dass aber natürlich die völkerrechtlichen Fristen sich nicht danach richten, was der US-Präsident will, sondern die gelten ja trotzdem. Also die USA waren, obwohl Trump gleich am Anfang per Executive Order gesagt hat, er steigt aus dem Pariser Klimaübereinkommen, waren die USA trotzdem noch, ich weiß aber jetzt nicht genau wie lang, aber ich glaube so um ein Jahr, trotzdem weiterhin gebunden. Dabei muss man natürlich aber auch bedenken, dass das Pariser Klimaschutzübereinkommen gar nicht allzu viel verlangt und auch sehr, sehr schwach ist eigentlich. Es basiert darauf, dass Staaten freiwillig etwas für den Klimaschutz tun, hat aber jetzt keine harten Verpflichtungen, auch nicht wie das Kyoto-Protokoll, Emissionshandlungen, Handel und dergleichen. Das ist alles da in der Form nicht vorgesehen. Also es ist eh schon ein sehr schwaches Übereinkommen, hat aber nichts daran geändert, dass der Trump bei seinem ersten Wahlkampf ganz offensiv damit kampanisiert hat.
So, du wolltest uns noch die Kriegserklärung der USA an Österreich-Ungarn vorlesen.
Whereas the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government has committed repeated acts of war against the government and the people of the United States of America, therefore be it resolved by the Senate and House, die braucht man nämlich für eine Kriegserklärung, of the United States of America in Congress assembled, that a state of war is hereby declared to exist between the United States of America and the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, and that the President be, and he is hereby authorized and directed to employ the entire naval and military forces of the United States and the resources of the government to carry on war against the Imperial and Royal Austro-Hungarian Government, and to bring the conflict to a successful termination, all the resources of the country are hereby pledged by the Congress of the United States.
Badumts.
Genau, und das ist insofern interessant, weil ja der US-Präsident alles, was unterhalb der Schwelle des Krieges ist, auch mehr oder weniger im Alleingang verfügen kann, aber eben beim Irakkrieg beispielsweise den Congress gebraucht hat und allgemein eben so eine Authorization of the Use of Military Force braucht, wenn es weitergehende Maßnahmen sind, also nicht so diese Kill-List oder eben so diese niederschwellige Gewalt in anderen Staaten, dass man sagt, okay, ein paar Rebellengruppen oder ein paar Terroristen ausschalten, sondern eben
ein bisschen Bomben geht schon.
Genau, und deswegen ist ja auch der Biden, der vor kurzem gesagt hat, die USA sind gerade mit niemandem im Krieg. Nach US-Verfassungsrecht stimmt das sogar. Oder kann man sagen, dass es stimmt, auch formal völkerrechtlich gesehen ist kein zwischenstaatlicher Krieg. Mir würde ja zumindest keiner einfallen, in dem die USA sich befinden. Vielleicht ändert sich das schon bald im Nahen und Mittleren Osten. Das sei dahingestellt, hoffentlich nicht. Aber ein Krieg im völkerrechtlichen Sinn würde mir jetzt gerade ad hoc keiner einfallen. Krieg gegen nichtstaatliche bewaffnete Gruppen, / Terroristen natürlich schon, aber das ist kein Krieg im Sinne des Völkerrechts und im Übrigen auch nicht des Neutralitätsrechts. Und damit wäre ich bei der letzten großen Gemeinsamkeit zwischen Österreich und den USA, die mir ad hoc noch einfällt. Beide haben eine Neutralitätstradition, aber die österreichische Neutralitätstradition hat begonnen, als die von den USA wieder aufgehört hat. Weil die von den USA hat im Zweiten Weltkrieg aufgehört und unsere hat nach dem Zweiten Weltkrieg erst begonnen.
Sehr schön. Und um noch einmal, weil du die Kriegserklärung vorgelesen hast, ist meine Episode eingefallen. Theodore Roosevelt war auf großer Europatour Anfang des 20. Jahrhunderts und hat dabei auch Kaiser Franz Josef getroffen. Ich glaube, es gibt zumindest Zeichnungen davon, ich glaube Fotografien, keine. Und irgendwo in meinem Hinterkopf glaube ich mich zu erinnern, dass er gesagt hat, er hat in Europa überhaupt nur einen interessanten Menschen getroffen und das war der Kaiser von Österreich. Also da haben wir dann, hätten wir eine schöne Klammer, wann es war es. Und wie heißt es auf Italienisch, wenn es nicht wahr ist, so ist es doch gut erfunden.
Das ist doch wohl ein gutes Schlusswort. Jetzt haben wir nicht gesprochen über die Immunität des österreichischen Präsidenten, aber das werden wir irgendein andermal sicher gut thematisieren können. Moritz, wir haben auch nicht über Olympia gesprochen, nicht Olympiade sagen, weil unsere Hörer sind sicher die Ersten, die gleich sagen, Olympiade ist der Zeitraum zwischen zwei Olympischen Spielen. Also wir haben nicht über Olympia gesprochen, wir haben über ganz viel nicht gesprochen.
Ich wäre auch ein schlechter Gesprächspartner für Sport.
Wir haben auch nicht gesprochen über diese Box. Wir haben über ganz viel nicht gesprochen und es ist auch besser so.
Ja, worüber man nicht sprechen will, darüber muss man schweigen.
Sehr schön. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir.
Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Wünsche euch allen noch einen schönen Rest vom Tag, start den Tag, netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht und verabschiede mich mit dem typischen Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.